Am Morgen schob man unser Frühstück durch ein Loch in der Tür in kleinen, länglich-viereckigen Blechnäpfen, die gerade durchpassten. Sie enthielten etwa einen Liter Schokolade, braunes Brot und einen eisernen Löffel. Als sie die Gefäße später wieder verlangten, wollte ich Neuling das Brot zurückgeben, das übrig geblieben war. Aber mein Genosse beschlagnahmte es und sagte, ich sollte es für den Lunch oder das Dinner aufbewahren. Bald danach ließ man ihn hinaus, um auf einem benachbarten Feld beim Heuen zu helfen, wohin er jeden Tag ging, um erst gegen Mittag zurückzukommen. Also wünschte er mir guten Tag und sagte, dass er mich wohl nicht wiedersehen würde. Als ich aus dem Gefängnis kam, denn jemand trat für mich ein und bezahlte die Steuer, konnte ich im Allgemeinen keine großen Veränderungen bemerken, nicht wie jemand sie fände, wenn er als Jüngling eingesperrt wurde und als wankender, grauhaariger Mann herauskam. Und doch hatte sich das Bild in meinen Augen verwandelt, die Stadt, der Staat, das Land. Und es hatte sich mehr verwandelt, als es die Zeit allein hätte bewirken können. Deutlicher als zuvor erkannte ich den Staat, in dem ich lebte. Ich sah auch, inwieweit man meinen Mitmenschen als guten Nachbarn und Freunden trauen konnte, dass nämlich ihre Freundschaft nur für gutes Wetter bestimmt war, dass sie sich nicht besonders bemühten, recht zu tun, dass sie mit ihren Vorurteilen und ihrem Aberglauben einer anderen Rasse als ich zugehörten, so verschieden wie Chinesen oder Malaien, dass sie mit ihren Opfern kein Risiko eingingen, nicht einmal für ihr Eigentum, dass sie nicht gar so edelmütig waren, den Dieb so behandelten wie er sie und hofften, sie würden sich ihr Seelenheil mit Hilfe von gewissen Gebräuchen und ein paar Gebeten behalten und indem sie von Zeit zu Zeit auf einem gewissen geraden, aber nutzlosen Pfad wandelten. Aber vielleicht urteile ich zu schroff über meine Nachbarn. Viele von ihnen wissen vielleicht noch nicht einmal, dass sie ein Gefängnis in ihrem Ort haben. Früher war es Sitte in unserer Stadt, dass die Bekannten eines armen Schuldners diesen begrüßten, wenn er aus dem Gefängnis kam, wobei sie durch die Finger sahen, die sie gekreuzt hielten, um das Gitter des Gefängnisses darzustellen. Guten Tag, wie geht's? Meine Nachbarn begrüßten mich nicht in dieser Weise, sondern sie sahen erst mich an, dann einander so, als ob ich von einer langen Reise zurückgekehrt wäre. Ich wurde ins Gefängnis gesteckt, als ich gerade auf dem Weg zum Schuster war, um einen geflickten Schuh dort abzuholen. Als ich am nächsten Morgen herauskam, setzte ich diesen Gang fort, zog meinen geflickten Schuh an und stieß zu einer Gruppe von Heidelbeersammlern, die schon darauf warteten, von mir angeführt zu werden. In einer halben Stunde, denn das Pferd war rasch angeschirrt, waren wir mitten in den Heidelbeeren auf einem unserer höchsten Hügel, 7 Meilen abseits und vom Staat war nichts mehr zu sehen. Dies ist die ganze Geschichte, soweit es meine Gefängnisse betrifft. Ich habe mich nie geweigert, die Straßensteuer zu bezahlen, denn ich will so gerne ein guter Nachbar sein wie ein schlechter Untertan. Was die Unterstützung der Schulen angeht, so leiste ich schon meinen Teil, um meine Landsleute zu unterrichten. Nicht wegen eines bestimmten Postens in der Steuerrechnung lehne ich es ab, sie zu bezahlen. Was ich will, ist dem Staat Gefolgschaft verweigern, mich von dieser Pflicht zurückziehen und über ihr stehen. Mich interessiert es nicht, wo mein Dollar hingeht, solange er nicht einen Mann und ein Gewehr kauft, um jemanden zu erschießen. Der Dollar ist unschuldig. Mich beschäftigt vielmehr die Folge meiner Treue als Untertan. Ja, ich erkläre dem Staat den Krieg, ruhig, wie es meine Art ist, wenngleich ich noch immer so viel Vorteil und Nutzen wie möglich aus ihm ziehen will, wie das in solchen Fällen Brauch ist. Wenn andere aus Sympathie für den Staat die Steuer bezahlen, die von mir gefordert wird, dann tun sie nur, was sie in ihrem eigenen Fall schon getan haben, oder vielmehr, sie leisten der Ungerechtigkeit noch mehr Vorschub, als der Staat verlangt. Wenn sie die Steuer aus einem missverstandenen Interesse für das besteuerte Individuum bezahlen, um dessen Eigentum zu schützen oder um zu verhindern, dass es ins Gefängnis muss, so nur, weil sie nicht weise erwogen haben, wie weit sie mit ihren privaten Gefühlen dem öffentlichen Wohl in die Quere kommen dürfen. So ist also meine gegenwärtige Lage. Aber man kann in so einem Fall nicht vorsichtig genug sein, damit das Handeln nicht einseitig von Starrsinn oder untunlicher Rücksicht auf die Meinung der Leute bestimmt werde. Man muss zusehen, dass man tut, was einem selbst und der Stunde angemessen ist. Manchmal denke ich, die Leute wollen schon das Gute, sie sind nur unwissend. Sie würden besser handeln, wenn sie nur wüssten, wie. Warum bringst du deine Nachbarn in diese Notlage, dass sie dich anders behandeln müssen, als sie möchten? Aber dann wieder denke ich, das ist kein Grund, dass du tust, was sie tun oder andere eine ganz andersartige Not leiden lässt. Manchmal aber sage ich wieder zu mir, wenn viele Millionen Menschen ohne Zorn, ohne bösen Willen, ohne irgendwelche persönlichen Gefühle, nur ein paar Schilling verlangen. Und wenn sie nach der Verfassung ihre Forderung nicht verändern oder rückgängig machen können, und wenn du auf deiner Seite nicht andere Millionen anrufen kannst, warum setzt du dich dann dieser rohen Übermacht aus? Du widerstehst doch auch der Kälte und dem Hunger nicht mit solcher Sturheit. Du unterwirfst dich ruhig tausend ähnlichen Notwendigkeiten. Du hältst deinen Kopf auch nicht ins Feuer. Aber eben in dem Maß, in dem ich sie nicht nur als rohe Gewalt, sondern auch als menschliche Macht betrachte, und da ich bedenke, dass ich ein Verhältnis zu diesen Millionen habe, wie zu ebenso vielen Menschen, nicht wie zu rohen und unbelebten Sachen nur, sehe ich doch, dass ein Appell möglich ist. Erstens, und unmittelbar von Ihnen an Ihren Schöpfer, zweitens untereinander. Wenn ich aber meinen Kopf leichtsinnig ins Feuer halte, dann gibt es keinen Appell an das Feuer oder an den Schöpfer des Feuers, und ich bin nur selbst daran schuld. Könnte ich mich nur überreden, dass ich Grund habe, mit der Verfassung der Menschen zufrieden zu sein und entsprechend mit ihnen umzugehen, anstatt meinen Forderungen und Erwartungen entsprechend. Ich würde mich ja wie ein guter Muselmane und Fatalist mit dem gegenwärtigen Zustand begnügen und sagen, das sei Gottes Wille. Jedoch ihrer Macht kann ich mit Erfolg entgegentreten, anders als einer rohen Naturkraft. Die Natur der Steine, Bäume und Tiere zu ändern wie Orpheus, kann ich dagegen nicht erhoffen.